6. Januar 1921. Lenin schiebt während einer Sitzung Lunatscharsky einen Zettel zu.
Sollte man sich nicht schämen, dafür zu stimmen, dass Majakowskis Text 150 Millionen in einer Auflage von 5000 Exemplaren gedruckt werden soll? Unsinn. Dumm, saudumm und prätentiös. Meiner Meinung nach sollte man von derartigen Dingen nur 10% dieser Auflage und auf keinen Fall mehr als 1500 verlegen für Bibliotheken und Sonderlinge. Und Lunatscharsky sollte wegen des Futurismus verprügelt werden.
Lunatscharsky erwidert auf einem anderen Zettel:
Mir gefällt das Ding auch nicht gerade sehr. Aber erstens war so ein großer Dichter wie Brjussow davon begeistert und forderte der den Druck von 20.000 Exemplaren. Zweitens hatte das Ding beim Vortrag durch den Autor offensichtlichen Erfolg, und zwar auch bei Arbeitern.
Lenin schickt jetzt einen Zettel an ein anderes Mitglied dieser Sitzung.
Genosse Pokrowski, immer wieder bitte ich Sie, im Kampf gegen den Futurismus und Ähnliches zu helfen. Erstens, Lunatscharsky brachte im Kollegium, OW, den Druck von Majakowskis 150 Millionen durch. Lässt sich das noch rückgängig machen? Das muss rückgängig gemacht werden. Einigen wir uns darauf, dass diese Futuristen nicht mehr als zweimal im Jahr und in nicht mehr als 1500 Exemplaren gedruckt werden. Zweitens, Lunatscharsky hat Kieselis, der, wie man sagt, ein realistischer Künstler ist, wieder hinausgeekelt und einen Futuristen sowohl direkt als auch indirekt durchgebracht. Lassen sich denn keine hoffnungsvollen Antifuturisten finden?
Antifuturistische und traditionalistische Künstler murrten zwar allerorts, hatten auf dem Land Erfolg und versuchten mit großer Schärfe gegen alle Experimente anzukämpfen. Doch Lunatscharsky schützte die neuen Ideen, auch wenn er sie, wie er in seinen Erinnerungen mehrfach anmerkt, meist grauslich fand. Zum Beispiel, als Lenin vorschlug, für alle Revolutionäre Denkmäler errichten zu lassen.
Geplant war, jede Denkmalsenthüllung mit einer feierlichen Rede über den betreffenden Revolutionär zu verbinden und am Fuß jedes Denkmals erklärende Aufschriften anzubringen. Lenin nannte dieses Projekt Monumentalpropaganda.
In Petersburg findet man die Resultate dieses Plans gelungen, bis auf Ausnahmen.
So geschah es zum Beispiel bei der Enthüllung des kubistisch stilisierten Kopfes von Petrovskaya, dass einige Anwesende erschrocken zur Seite sprangen.
So richtig aufregend aber wird es in Moskau.
Gerade in Moskau, wo Lenin die Denkmäler selbst besichtigen konnte, waren sie missglückt. Marx und Engels waren in irgendeinem Bassin dargestellt und erhielten den Spitznamen bärtige Badeonkels. Der Bildhauer Koroljow hatte hier aber alle anderen übertroffen. Eine undefinierbare Figur, die wie ein Tollwütiger aussah. Aus Sicherheitsgründen wurde sie mit Brettern vernagelt. Diese Figur sollte in der Interpretation des verehrten Künstlers Bakunin darstellen. Ich weiß nicht, ob sich Lenin alle Denkmäler eingehend angeschaut hatte. Jedenfalls sagte er einmal betrübt zu mir, dass bei der Monumentalpropaganda nichts herausgekommen sei.
Philipp Müller bringt den Bericht über dieses Ereignis so zu Ende.
Als aber dann in den kalten Wintertagen arme Leute die Bretter davontrugen, um sie als Brennholz zu verwenden, da wurde eines Tages zur allgemeinen Bestürzung das unverhüllte Monument sichtbar.
Gerade die experimentellen Künstler hatten von Anfang an nicht nur eine Kunst für alle, sondern von allen gefordert.
Die Revolution hatte den Künstlern Machtbefugnisse eingeräumt, wie sie ähnlich in der Geschichte der Kunst noch niemals existiert haben. Ihre Erlässe, Dekrete und Befehle waren jenen der politischen Machthaber an Wirkung gleichgestellt. Demgemäß wurde das ganze ungeheure Reich mit seinen großen Städten und seinen Dörfern, wurden Plätze und Straßen zur Werkstatt, Häuserblöcke und Asphaltflächen zur großen Leinwand der neuen Kunst.
Pfadfindervereinigungen, Schulen und Arbeiterclubs verließen ihr Terrain und übertrafen sich gegenseitig in Kulturaktionen und Kunstausstellungen. Und diese Ausstellungen waren mit suprematistischen, futuristischen und konstruktivistischen Bildern und Skulpturen bestückt. Jede Menge kleine, schwarze und weiße Quadrate, Konterreliefs, transparente und schwebende neue Architekturkonstruktionen. Es gab Zeiten, in denen ganze Städte mit dieser neuen Kunst angemalt waren. Keine Aktionen von Künstlern, sondern einfach von den Menschen, die dort lebten und arbeiteten und deren Namen niemand kennt.
Zu dieser Zeit soll eine Stadt Russlands buchstäblich von Anfang bis zu Ende und von oben bis unten mit Bildern und Aufschriften dermaßen bedeckt gewesen sein, dass nicht ein Fleckchen einer unbehandelten Mauerfläche übrig gewesen ist. Sogar die Wände und Spiegel der großen Hotels und Restaurants trugen in diesem ersten Jahr des Umsturzes satirische Zeichnungen, Sprüche und Zitate.
Die Rosterfenster nehmen die Idee der schnellen und vergänglichen Straßenkunst in etwas veränderter Form auf. Nur sind es hier Künstler, vor allem Majakowski, die solche Produkte herstellen. Die Rosterfenster, comicähnliche, auf Tagespolitik bezogene Großplakate, werden von der russischen Telegrafenagentur, die abgekürzt Roster heißt, herausgebracht und in Schaufenstern leerer Läden aufgehängt.
Ein Journalist aus Sibirien besucht die Roster-Werkstätten. Ich betrat ein ziemlich geräumiges Zimmer. An den Türen lagen zu beiden Seiten Riesenstapel Papier aufgetürmt. Auf dem Fußboden standen große und kleine Einmachgläser mit Farbe und Pinseln. Fünf oder sechs Personen saßen auf dem Boden rings um auseinandergelegte kolossale Bögen und bemalten sie. An der anderen Wand standen einfache Holztische, die unter den draufgeworfenen Papieren, Plakaten, Transparenten und Büchern förmlich barsten.
Das Prinzip Aktualität erfordert eine Geschwindigkeit, die Majakowski so charakterisiert.
Die telegrafische Nachricht war bereits nach 40 bis 60 Minuten als farbiges Plakat in den Straßen zu sehen. Farbig ist übertrieben. Farben fehlten fast gänzlich. Wir nahmen, was uns in die Hände geriet, kaum mit Spucke angerührt. Dieses Tempo, diese Schnelligkeit war bestimmt durch den Charakter der Arbeit.
Wladimir Majakowski. Und Sie? Könnten Sie? Ich habe die Karte des Alltags beschmiert. Farbkleckse aus dem Becher flogen. Ich zeigte auf einer Schüssel voll Sülze des Ozeans schräge Backenknochen. Auf den Schuppen eines blechernen Fischs habe ich gelesen den Ruf neuer Lippen. Und Sie? Könnten Sie eine Nocturne auf einer Dachrinne flöten?
Die Straße als Aktionsfeld. Gegen private Abgeschlossenheit verwirklichte sich hier für einige Jahre die Utopie einer unorganisierten und spontanen Öffentlichkeit. Dazu gehörte auch die Öffnung der Fabriken. Das heißt, Produkte, Arbeits- und Produktionsweisen sollten für alle durchschaubar gemacht werden. Der Wunsch nach Transparenz, Selbstbestätigung und Aufhebung der Entfremdung manifestierte sich in den Produktionsumzügen und Produktionsfesten.
Man sieht die absonderlichsten Dinge bei solchen Anlässen. Die russische Flugzeugfabrik Aika hatte zum Beispiel auf einem über Automobildächern errichteten Podium einen großen Aeroplan montiert, in welchem die Vertreter aller Nationalitäten Russlands in ihren bunten Trachten saßen. Die Fabrik Der Rote Seifensieder hatte auf einem Automobil eine vollkommen ausgerüstete Seifensiederei mit Bottichen, Abdampfkesseln und Schlot eingerichtet. Auf zwei anderen Automobilen wieder wurde der Kampf zwischen Arbeit und Kapital dargestellt. Dieser endete natürlich mit dem Sieg der Arbeit, worauf das Kapital in einem Sarg nach Hause getragen wurde. Auf dem Wagen der Spinner sah man eine gewaltige Zwirnspule von der Größe eines Fabrikschlotes. Ein Automobil fuhr sogar einen mächtigen Altar umher, zusammengestellt aus Pflügen und Sämaschinen. Ein anderes, eine von Kornähren und Feldblumen umgebene Dreschmaschine mit der Aufschrift Maschinen und Traktoren den Bauern. Nach der erprobten und wirksamen Methode, immer auch Gegenbeispiele zu bringen, waren fast allen Errungenschaften der Gegenwart die veralteten Hilfsmittel der früheren Epochen gegenübergestellt. So folgte etwa auf die landwirtschaftlichen Maschinen sogleich ein Leichenzug, welcher den alten Pflug feierlich bestattete.
Sergei Tretjakow, die Biografie des Dings. Das Verhältnis der Personen im klassischen Roman, der auf der Biografie eines individuellen Helden aufgebaut ist, erinnert sehr an ägyptische Fresken. Im Zentrum auf dem Thron ein kolossaler Pharao. Neben ihm, etwas kleiner von Wuchs, seine Frau. Noch kleiner die Minister und Heerführer. Und schließlich als Häufchen von gesichtslosen Kupfermünzen die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung, leibeigenes Gesinde, Soldaten, Sklaven. Im Gegensatz dazu ist es heute nicht der Einzelmensch, der durch das System der Dinge geht, sondern das Ding, das durch das System der Menschen geht. Das ist das methodologische literarische Verfahren, das uns progressiver erscheint als die Verfahren der klassischen Belletristik. Wir brauchen dringend Bücher über unsere ökonomischen Ressourcen, über die Dinge, die von Menschen gemacht werden und über die Menschen, die diese Dinge machen.
Da offenbar sehr beliebt, wurde bei den Produktionsumzügen auch ein Architekturmodell mit herumgetragen. Wladimir Taplins Monument für die Dritte Internationale.
Nikolai Punin beschreibt die Konstruktion. Die Hauptidee des Monuments basiert auf einer organischen Synthese zwischen den Prinzipien der Architektur, der Bildhauerei und der Malerei. Es sollte einen neuen Typ monumentaler Konstruktion umfassen, der die rein schöpferischen Formen mit den nützlichen kombiniert. In Übereinstimmung mit diesem Prinzip besteht das Monument aus drei großen Glasräumen, die mit Hilfe eines komplizierten Systems von vertikalen Stützen und Spiralen errichtet wurden. Diese Räume werden übereinander gebaut und haben verschiedene harmonisch aufeinander abgestimmte Formen. Sie können mit Hilfe eines Mechanismus verschieden schnell bewegt werden. Das untere Stockwerk, kubisch in der Form, dreht sich einmal im Jahr um seine eigene Achse. Es ist für Versammlungen der Legislative gedacht. Das nächste Stockwerk, das die Form einer Pyramide hat, dreht sich einmal im Monat um seine eigene Achse. Dies soll ein Treffpunkt für die Exekutive werden. Zuletzt soll der am höchsten gelegene Raum in Zylinderform, der sich einmal am Tage um die eigene Achse dreht, Zentren informativen Charakters vorbehalten sein. Ein Informationsbüro, eine Zeitung, ein Zentrum für die Herausgabe von Proklamationen, Pamphleten und Manifesten. Kurzum, alles, was zur Information des internationalen Proletariats dient, soll dort untergebracht werden. Auch ein Telegrafenamt und ein Apparat, der auf eine Leinwand projiziert. All dies kann um die Achse der Halbkugel herum angebracht werden. Radioantennen werden über das Monument hinausragen. Und es muss noch hervorgehoben werden, dass Tatlins Entwurf Wände mit luftleerem Raum dazwischen vorsieht. Thermos, die es ermöglichen, die Temperatur in den verschiedenen Räumen gleichmäßig zu halten.
Tatlin hatte dieses Antimonument 1920 als Modell fertiggestellt. Beim Modell ist es auch geblieben. Zu Anfang vielleicht aus Geldmangel. Seit Ende der 20er Jahre jedoch wollte die parteioffizielle Kultur nichts mehr von ihm wissen. Tatlin, der Träumer und Ingenieur, arbeitete danach unbeirrt, aber still und privat weiter. 1930 bis 31 entwickelte er sein Le Tatlin, eine Flugmaschine mit beweglichen Flügeln.
Ich habe das Flugzeug als Objekt künstlerischer Konstruktion gewählt, weil es die komplizierteste dynamische und materielle Form darstellt, die für die russische Bevölkerung ein täglicher Gebrauchsgegenstand werden kann. Das entspricht dem Bedürfnis der heutigen Menschen nach Eroberung des Raumes.
Die Demonstration von Öffentlichkeit und Transparenz.
Ein 148 Meter hoher Spitzkegel aus durchsichtigem Rohrgeflecht als Moskauer Radiosender. Entworfen von Wladimir Schuchow. Und von den Gebrüdern Vesnin, ein Entwurf für ein vierstöckiges, offenes, transparentes Haus als Bürogebäude der Zeitung Pravda. Die Beweglichkeit und Dynamik einer Rednertribüne und raffinierter Technik von Bühnenbildern. Alles dreht sich, bewegt die Schauspieler und wird von ihnen bewegt. Es gibt keine statischen Bilder und Räume. Elesitzkis Wolkenbügel. Vier hohe, mächtige Ständer und darauf wird die Höhe als Schräge wiederholt. Als Rampe zum Sieg über die Sonne. Zeitungskioske und Arbeiterclubs, man bewegt sich im öffentlichen Raum und öffnet die Privatheit.
Konstantin Umansky berichtet, anknüpfend an die Versuche der dekorativen Skulptur ist es wohl hier am Platz, an die Dekorationen von Innenräumen zu erinnern, die von Grigori Jakulow im Moskauer Café Pittoresque, heute der Rote Hahn, Tonhalle der Theaterabteilung des Aufklärungskommissariats, unter Mitwirkung von Wladimir Tatlin ausgeführt wurden. Das Café Pittoresque bietet ein seltsames Bild. Geistreich in die Wände eingefügte Konterreliefs, deren Wirkung durch stilgemäße Bemalung gesteigert wird, scheinen mit ihren eckigen, einander überschneidenden Flächen den Raum zu erweitern, ohne die architektonische Einheit zu verletzen. Ohne übertriebene Ästhetisierung sind auch das Podium, Stätte unzähliger Wortkämpfe in verschiedenen Fragen des neuen Kunstlebens, die Tische und Bänke zu Kunstwerken erhoben. Von der gewaltigen gläsernen Kuppeldecke, deren Scheiben dem Stil entsprechend dekorativ, aber nicht ornamental bemalt sind, hängt reicher plastischer Schmuck herab. Ähnliche plastische Konstruktionen umgeben auch die Bühne. Sind es Flugzeuge oder Dynamomaschinen? Das Unterscheidungsvermögen des Betrachters wird betäubt. Er ahnt aber eine rastlose Dynamik in diesen halbmaschinellen, halbdekorativen Gebilden, deren Konstruktion, das Rätselhafte der modernen Maschine betonend, Quelle einer seltsamen Unruhe sind.
Tatlin entwickelt einen Stuhl aus schwarzem Stahlrohr. Rodchenko richtet Arbeiterclubs, zum Beispiel mit einfachen, auch im Rückenteil runden Lesestühlen ein und konstruiert gemeinsam mit Studenten der Kunsthochschule Mehrzweckmöbel zum Schreiben, Essen, Lesen und variabel nutzbar für unterschiedliche Arbeiten. Und Elesitzky entwirft einen Sessel, der im Aussehen einem alten Kinosessel gleicht und aus nur 4 vorgestanzten Holzteilen ohne Problem von jedem zusammengebaut werden kann.
Jene Künstler und Architekten, die ohnehin die traditionelle Unterscheidung zwischen zweckfreier und angewandter Kunst aufgelöst hatten, gestalteten nicht nur den großen Raum neu, sondern kümmerten sich ebenso intensiv um den kleinen Umraum des jeweiligen Menschen. Ihr Wunsch war es, das Eingezwängte, Unpraktische und Pompöse, das die Mode bis dahin bestimmt hatte, abzuschaffen. Und so entwarfen sie neue Kleidung. Einfach, funktional und schön. Alexandra Exter, die wie Rodchenko, Stepanova, Popova und viele andere bildende Künstler Bühnenbilder, Theaterkostüme und eben auch Alltagsmode kreierte, formulierte die neuen Prinzipien so.
Der Rhythmus des gegenwärtigen Lebens verlangt den kleinstmöglichen Zeit- und Energieaufwand, was die Produktion betrifft. Gegen die jetzige Mode wollen wir funktionale und ästhetische Kleidung in all ihrer Einfachheit schaffen. Gebrauchskleidung sollte aus einfachen geometrischen Formen komponiert sein, wie Rechteck, Quadrat, Dreieck. Die unterschiedlichen Nuancen in den Farben sind vollkommen ausreichend, um das jeweilige Kleidungsstück individuell zu gestalten. Diese Kleidung aus gebräuchlichen Stoffen, zum Beispiel Leinen, Satin, Seide, Wolle, ist nicht jeder beliebigen Mode unterworfen, wird nicht langweilig und der, der sie trägt, kann dennoch jederzeit die Art der Kleidung verändern und variieren, weil die Einzelteile verschiedene Farben haben.
Konstruktivistische Formen und Analysen der Malerei werden kurzerhand in Design umgesetzt. Daraus ergeben sich völlig neue Strukturen. Ohne Zierat, in den Formen an Clowns- und Harlekin-Kleidung erinnernd, in den Farben leuchtend, hell und bunt und die Muster bestehen aus diagonalen, vertikalen oder horizontalen Punkten, Streifen oder Quadraten, das Gegenteil einer mausgrauen Einheitskluft. Und da auch die Gegenstände aus ihrer Biedermeierlichkeit herausgeholt werden sollen, geht man zugleich dazu über, Teller, Tassen, Gläser, Zündholzschachteln, eben alle Dinge des täglichen Lebens neu zu gestalten.
Die Revolution hatte den Menschen zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit zu einer Verwirklichung von Utopie in die Hand gegeben. Und das Alltagsleben hatte sich tatsächlich fundamental verändert. Alltag musste trotz Entbehrungen nicht mehr nur grau, feindselig, beschwerlich sein, sondern die Verkehrsformen und Aktionen der Menschen untereinander konnten freier, engagierter, aus dem Alltag herausgehoben werden.
Erzählt etwa jemand ein Ereignis, dann bleibt es nicht lange nur bei Worten. Mit einem Mal schnellt er eine seiner Gästen ins Weite, womit er einem anderen sozusagen das Stichwort zuwirft, der dann sofort selbst zum Mitspieler wird. Mutet das Ganze zunächst wie eine erregt geführte Diskussion an, so gliedern sich bald zahlreiche überbetonte Gesten und Worte ein. Und immer mehr der Umstehenden beginnen sich an der Inszenierung zu beteiligen. Erstaunt sehen die Unbeteiligten, die alsbald zum Publikum geworden sind, wie die anfangs bloß erzählte Geschichte plötzlich Wirklichkeit geworden ist. Darsteller, Zuschauer, Gegenstände sind aus ihrer früheren Alltäglichkeit herausgehoben und dienen dem Entstehen eines Spiels. Dies dauert so lange, wie die eben dargestellte Anekdote währt. Dann fällt das Ganze sogleich in das gewohnte Leben zurück. Entsteht so etwas auf der Straße inmitten einer Gruppe zufällig zusammentreffender Passanten, dann wird alles, was gerade vorüberzieht, Fußgänger, Wagen und Autos, in die Handlung mit einbezogen und muss mitspielen. Hierbei wird niemand sich auch nur einen Augenblick wundern oder gar weigern, wenn ihn der Zufall mit einem Mal in ein improvisiertes, dramatisches Geschehen verwickelt.
Theatralisierung des Alltagslebens, Verlebendigung der Kunst. Ebenso selbstverständlich und zugleich engagiert laufen etwa Dichterlesungen eines Wladimir Majakowski ab. In vollkommen überfüllten Sälen, selbst auf dem Land, wechseln hitzige Auseinandersetzungen mit konzentriertem Zuhören ab. Und zwischendurch fliegen hunderte von kleinen Zettelchen mit Fragen auf den Dichtertisch. Und längst nicht nur zur Dichtkunst muss geantwortet werden, sondern das Spektrum reicht von Fragen zur proletarischen Kultur über politische Organisation, über Religion und Ökonomie bis zur Landwirtschaftsdebatte. Der Dichter wird als Informationsträger benutzt.
Jeden kleinsten Anlass zu einer Demonstration, einer Rede, einem Straßenfest nutzen.
Man kann sich die Straßen der Städte gar nicht mehr anders vorstellen als von umherziehenden Menschenmengen erfüllt. Automobile und Wagen werden angehalten und innerhalb einer Sekunde zu fliegenden Rednertribünen umgewandelt. Von ihnen herab richten Soldaten, Arbeiter oder Studenten flammende Ansprachen an das Volk. Man hält Vorträge, singt Revolutionslieder, das Orchester der Oper spielt, die Ballettschule aus dem großen Theater wird aufgeboten. Die großen Dichter lesen ihre neuesten Produkte. Es gibt Radiokonzerte, Fackelzüge und Kinovorführungen. Mit Lautsprechern werden die Ansprachen verbreitet, während auf den Dächern der Straßenbahnwagen Aufführungen fliegender Kindertheater abgehalten werden.
Seit etwa 1923, zusammenhängend mit der neuen ökonomischen Politik, ging vieles von dem wieder verloren, was an Freiheit und Selbstbewusstsein partiell erreicht worden war. Die Architekten wurden wieder monumental und begannen, von oben herab totalisierend Städte zu planen und straff zu ordnen. Das Design verschwand aus dem täglichen Gebrauch, die Arbeiterclubs wurden zu Bildungsstätten, den Künstlern, Schriftstellern und Filmemachern verordnete man die eindimensionale Ausrichtung auf Propaganda und den Einsatz in der Alphabetisierungskampagne. Wobei noch in Alphabetisierung und Agitprop mit den bemalten und beschriebenen Eisenbahnzügen und Flussdampfern, in denen Plakate, Fotomontagen und neue Filme gezeigt wurden, die Erfahrungen der experimentellen Jahre aufgehoben waren. Und sogar in den nach 1923 wieder erwachten traditionellen Theatern und in der totalen Architektur erblickt man noch Reste jener Qualität der frühen Jahre.
Das Wichtigste aber, die Grundlage des praktizierten Lebens von Fantasie, die autonomen Aktionen und Demonstrationen, also das allgemeine Bewusstsein von kultureller Veränderung, war verschwunden und blitzte nur noch hier und da manchmal auf. Die neue autoritäre, auf Industrialisierung und Bürokratisierung drängende Politik musste das Selbstbewusstsein der vielen staatserhalten zerstören und in die übliche Loyalität ummünzen. Und die Künstler waren, da sie nun wieder vereinzelt herumstanden, hilflos geworden.
Eine Vereinzelung, die gewiss unvermeidbare Gründe hatte, aber auch auf die Möglichkeit von schon anfänglichen Fehlern verweist. Denn es wird Zeit, Einwände gegen den Enthusiasmus des bisher Gehörten geltend zu machen. Erstens, die kulturelle Veränderung betraf, vergleichbar den politischen Anfängen, fast ausschließlich die Städte und konnte das Land kaum berühren, den Konflikt von Stadt und Land nicht aufheben. Zweitens, beide, Politik und Kultur der Anfangsjahre, waren zutiefst europäisch geprägt und deshalb auf die europäisierten Städte bezogen. Drittens, einige Künstler folgten, wie die Kommunistische Partei ja auch, jenseits ihres sich Einlassens auf die Bedürfnisse der Menschen doch Vorstellungen von Avantgarde. Der Zwiespalt von Theorie und Empirie war nicht immer aufgelöst, trotz Revolution. Froh, neuen Grund unter den Füßen zu haben, neigten viele dazu, die neue Ordnung zum Prinzip zu wandeln, also die Praxis und die Permanenz der Veränderung zu negieren. Viertens, die Emphase des Moments ließ einige sowohl diesen Zwiespalt als auch die tatsächlichen materiellen Bedingungen vergessen, was nur zeitweilig hilfreich sein konnte. Denn es mangelte an klugen Analysen über das, was so gern Masse genannt wird und durch solche Benennung schon die eigene analytische Unfähigkeit verrät. Gerade die Intellektuellen nämlich und die Partei verwechselten häufig Emphase mit Pathos. Und fünftens, die Kunst überließ sich notwendig dem revolutionären Prozess, denn dort sah sie Utopie eingelöst und entdeckte neue Fantasie. Dadurch gab sie, das Dilemma ist unlösbar, ihren Widerstand gegen Vereinnahmung auf, ja war mit Recht beseelt von dieser Integration. Als sich jedoch die Bewegungsrichtung änderte, gewann sie ihre Widerstandsform nicht mehr zurück, blieb nur noch Jubel übrig. Für die Elektrifizierung, für die Steigerung von Produktion, für abstrakte Masse und für Affirmation. Ein Beispiel ist die Musik von Mossolow. Musik Das Ende aller Träume der autonomen Aktionen und Experimente ist schnell berichtet. Die neue ökonomische Politik beendete viele ökonomische Veränderungen, eiferte dem westlichen Kapitalismus nach, setzte auf Leistung, Arbeitsteilung und Privatinitiativen. Dann starb 1924 Lenin und Stalin baute sich als Herr auf, als Oberhaupt einer erstarkten Bürokratie. Mit Stalin setzten sich im öffentlichen Leben die so lange geschmähten Traditionalisten wie etwa Maxim Gorki und die Mitläufer durch. Und die Arbeiten der experimentellen Künstler verschwanden in den Kellern der Museen. Man erließ Dekrete gegen alles, was zuvor geschehen war.
Das ZK der Kommunistischen Partei verordnet: erstens, die Assoziation proletarischer Schriftsteller aufzulösen. Zweitens, alle Schriftsteller, die das Programm der Sowjetmacht unterstützen und danach streben, am Aufbau des Sozialismus teilzunehmen, in einem einheitlichen Verband sowjetischer Schriftsteller, der eine kommunistische Fraktion besitzt, zu vereinigen. Drittens, eine analoge Veränderung innerhalb der anderen Künste durchzuführen. Viertens, das Organisationsbüro damit zu beauftragen, die praktischen Maßnahmen zur Durchführung dieses Beschlusses auszuarbeiten. 23. April 1932.
Einige Künstler passten sich an, richteten ihre ästhetischen Theorien nach den neuen Verhältnissen aus. Andere wie Tretjakow gingen aufs Land, um mit den Bauern zu arbeiten, oder verließen die Sowjetunion, Iwan Punin zum Beispiel, und kehrten manchmal, so Lissitzky, wieder zurück. 1935 wurde die Beerdigung von Malevich zur antistalinistischen Aktion. Und 1930 hatte Majakowski sich umgebracht. Den Rest kennt man. Doch es gab noch ein Ende. Als 1980 die Ausstellung Paris-Moskau auch in Moskau gezeigt wurde und das Schwarze Quadrat und andere Bilder und Texte aus den Kellern herausgeholt und ausgestellt wurden, nicht alles, aber immerhin erstaunlich, da bildeten sich in Moskau endlose Schlangen von Wartenden, die ihre Geschichte sehen wollten. Jenen Hauch von Freiheit.